Mit der Abend. Jesus vor Pilatus. Und zwar nach Johannes 18 und 19. Johannes 17 beginnt ja mit dem einmaligen klaren Wort Jesu. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf den Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Und unter dieser Verherrlichung des Sohnes meint Jesus Golgatha. Dieses sogenannte, man darf es so nennen, hohe priesterliche Gebet, Johannes 17, endet mit den Worten, vielleicht in Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, des Weltalls, der ganzen Schöpfung. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Und nach diesem wunderbaren Gebet beginnt Johannes im nächsten Kapitel. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in welchen er hineinging, er und seine Jünger. Und den kannte Judas, der ihn überliefert hat. Als nun Judas die Schar von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Eigenartig, dass Johannes den Vorgang des Abendmahls ganz übergeht. Die anderen Evangelisten berichten ja, dass er das Abendmahl neutestamentlich eingesetzt hat, anlässlich des Passamahles, und dann hinausging mit den Jüngern nach Gethsemane. Da die Schar kommt mit Leuchten und Fackeln, ist es also schon finster geworden, also schon Abend, sondern Untergang war vorbei, und zwar ist es der vorletzte Sonnenuntergang. 24 Stunden später nehmen sie ihn dann vom Kreuz herunter. Und was Jesus in diesen 24 Stunden durchgemacht hat, ist unsagbar. Unsagbar. Es ist Nacht, Abend, aber schon finster. Kommen mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Wenn uns die Frage beschäftigt, auf welche Weise oder wieso wusste Jesus alles, um alles, was jetzt sein erwartet, über ihn kommen wird. Was ist da? Das ist eine Möglichkeit, dass der Vater ihn einfach orientiert hat. Ich sehe das wieder so, dass, wie es Gott normalerweise zu tun pflegt, dass er zu den Seinen redet, nicht selten durch Menschen. In dem Falle, was jetzt seinen Sohn betrifft, für die letzten Tage und Stunden seines Erdenlebens, ne, hat Gott ja keine geringeren ausgewählt, um ihn zu orientieren über alles, was er noch erleben werde und erleben müsse. Keine geringeren als Mose und Elia. Und zwar auf dem Berg der Verklärung. Dort lesen wir: Und sie unterredeten sich mit Jesus über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen müsse. Ja, bitte. Mose repräsentiert ja das Gesetz. Und Elias repräsentiert die Propheten. Also das waren die beiden Fachleute, die jetzt den Sohn Gottes, der ja sowieso als Sohn Gottes, durch den Gott alles geschaffen hat, den er auch das ganze Heilszeitprogramm hat anfertigen lassen, um alles wusste, aber anlässlich seiner Menschwerdung und seiner Erniedrigung hat er sich seiner Gottheit entleert, der Gottesfülle, und sich erniedrigt, zu nichts gemacht. Und so hatten Mose und Elia die Ehre, den Heiligen Gottes zu informieren. So steht geschrieben. Über alle Einzelheiten, die er nun noch zu ertragen hatte. Und so dürfen wir dieses Wort jetzt erklärt, aus der Schrift erklärt, erkennen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Wie gut, dass Gott uns nicht Mose und Elia schickt, um uns zuvor alles zu sagen, die sind alle Details, was uns noch wartet. Hätte kein Geschöpf ertragen können. Jetzt wusste er alles genau. Vers 6, als er nun zu ihnen sagte: ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesum den Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Auf dass das Wort erfüllt würde, welches er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Nicht einmal den verlorenen Sohn. Habe ich keinen verloren. Und zu denen, die Gott ihm gegeben hat, gehört auch Judas. Immer, er ist einer der Zwölf. Einer der Zwölf. Und Jesus hat ihn genau gleich nicht nur behandelt, sondern geehrt wie alle anderen Zwölf. Und jetzt kommt der tragische Augenblick, wo Judas als der vor uns steht, der ihn nun in die Hände der Feinde und der Nationen überliefert. Jetzt werden wir lesen, als er nun zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Das ist für mich ein Beispiel für ein Wort des Apostels Paulus, wenn er sagt, wir sind mehr als Überwinder. Habe ich mich schon immer gefragt, ja, wie geht das zu? Was ist dann da noch möglich? Nicht? Wir bringen es ja nicht mal fertig, Überwinder zu sein. Jetzt sollen wir noch mehr als Überwinder sein. Das ist hier dargestellt. Ein Wort Jesu genügt, und zwar direkt sich bekennen, ich bin der, den ihr sucht, um ihn zu binden und gefangen wegzuführen. Ein Wort Jesu genügt und seine Widersacher fallen rücklings zu Boden. Das ist ein Fall, ein Mensch, des Menschen Sohn, mehr als ein Überwinder. Der brauchte also nicht, was für Muskelanstrengungen und für Schwerthiebe auszuteilen. Ein Wort, ein Bekenntnis, ich bin der, ich bin's. Ich bin's. Ich bin der, ich bin. Es genügt und die ganze Rotte fällt rücklings zu Boden. Das heißt, auch für uns ist es durch die Gnade Gottes gegeben, geschenkt, wenn wir nun das Zeugnis haben, dass wir wie Jesus mehr als Überwinder sind. Es genügt schon unsere Gegenwart und ein Wort des Bekenntnisses. Genügt. Dass unsere Feinde nicht ertragen können. Rücklings zu Boden fallen, jetzt geistlicherweise. Ein Wort. Sprich ein Wort. Und es geschieht. Das heißt nicht jetzt mehr als Überwinder. Die blieben ja nicht, die wären liegen geblieben. Ich bin überzeugt. Wenn Jesus nicht wieder ein Wort gesprochen hat, wenn noch zum zweiten Mal, ne? Die liegen am Boden da, ja, was wollt ihr eigentlich? Ne? Wen sucht ihr? Ne? Ach, Jesus von euch hat das schon gesagt, ich bin's. Ne? So, und jetzt erholen die sich vom Schreck, weil er sie ja direkt mit diesen Worten wieder auf die Füße stellt. Und das wunderbare Wort: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sagte ich ausgerechnet noch das rechte. Ne? Wenn nur das linke abgehauen hätte, das wäre noch eher verzeihlich gewesen. Hier können wir unterscheiden zwischen links und rechts. Ne? Die politischen Parteien können auch unterscheiden zwischen links und rechts. Ne? Also, das nur nebenbei. Also Petrus, ja. Jesus, stecke dein Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken. Jesus hat ihnen gerade vorher noch gesagt, so, jetzt nehmt Geldbeutel mit euch und nehmt jeder ein Schwert. Ja, aber das haben die dann buchstäblich verstanden wieder anstatt geistlich. Ne? Und sagt, das Schwert des Geistes, wappnet euch jetzt mit der Waffenrüstung Gottes, die ja von mir belehrt worden seid. Ja. Vers 12, also es ist Nacht geworden. Die Schar nun und der Oberste und die Diener der Juden nahmen Jesu und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst hin zu Annas. Denn er war Schwiegervater des Kaiaphas, der jenes Jahr hohe Priester war. Also jedes Jahr hat die hohe Priesterschaft gewechselt. Von einem Sohn Levis, also dem Stamm der Kehatiter, ein Drittel der Leviten, hatten von Haus aus der Geburt nach einfach das Recht, oder gehört zum hohen priesterlichen Geschlecht. Jetzt führen sie ihn, vielleicht nachts 9 Uhr, zu Annas oder Hannas. Er war Schwiegervater des Kaiaphas, der jenes Jahr Hohepriester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Also, dann heißt es, er weissagte, weil er jenes Jahr Hohepriester war, der Kaiaphas. Also der hat aus Ablehnung, um es milde zu sagen, dieses Galiläers da, hat er gesagt, wir verstehen nichts, wir vom Hohen Rat und wissen nichts, doch gescheiter kommt einer um, nicht, der das ganze Volk ja fähig ist zu verführen, dass der eine umkommt, als dass das ganze Volk umkommt. Ja, das wusste nicht, was er sagte. Ja, war es gut, dass einer, ausgerechnet dieser Mensch, für das ganze Volk gestorben ist. Ja, noch weit mehr. Dieser, und dann Simon Petrus, aber folgte Jesu. Und der andere Jünger, wer ist der andere Jünger? Der hier erzählt, Johannes. Und der andere Jünger, dieser Jünger aber war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesu hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. So, also jetzt kommt Petrus auch hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus, bist du nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt, ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Also, am Kohlenfeuer, ja, der Knechte, der hohen Priester, ja. Der hohen Priester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, eine lange Antwort, aber eigenartig, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Ah ja, eigenes Zeugnis ist da in der Bibel, muss ja von anderen bestätigt werden. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Backenstreich und sagte, antwortest du also dem Hohenpriester? Jesus antwortete ihm, wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Annas nun hatte ihn gebunden zu Kaiaphas, also seinem Schwiegersohn, den Hohenpriester gesandt. Ist jetzt vielleicht gegen Mitternacht. So. Simon Petrus aber stand und wärmte sich, und zwar an einem Kohlenfeuer. Das machen wir, wo? Es war an einem Kohlenfeuer, wo er den Herrn verleugnet hat. Und aus anderen Parallelberichten geht noch hervor, dass hier Herr Johannes sehr fein in Liebe zugedeckt, dass Petrus nicht nur gesagt hat, ich kenne den nicht, was sagst du da, kenne den Menschen nicht, nein. Da verfluchte sich Petrus und schwur, wenn ich diesen Menschen kenne, nicht? Und ein Eidschwur bedeutet für Menschen das Ende jeden Widerspruchs. Jetzt denken wir an das Wort Jesu, das seine Jünger am besten kannten. Wer mich verleugnet vor den Menschen, nicht, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Nicht? Und jetzt noch mit einem Schwur sich verfluchen. Nicht? Petrus. Kohlenfeuer. So, können wir auch noch ein Kohlenfeuer? Da haben die Jünger nach der Auferstehung die ganze Nacht vergeblich gefischt, ne? Kommen mutlos, erledigt ans Ufer, Was sehen Sie da? Brennt ein Kohlenfeuer. Und da steht einer dabei. Sagt einer zu ihm, das ist der Herr. Erschrecken die, gehen auf ihn zu. Und der Herr spricht zu ihnen, Kindlein, habt ihr etwas zu essen? Und dann bekennen sie ihren misslungenen Fischfang die ganze Nacht. Und dann sagt er, werfet das Netz aus und so. Und da kommt der große Fischzug. Und jetzt das Wunderbare. Wie sie näher hinsehen, ist auf diesem Kohlenfeuer schon ein Fisch bereitgestellt, also genießbar gemacht schon, fertig. Wie viele Fische haben sie gefangen? 153. Ne? Und als sie die Zahl 154 kennenlernen durften, Ende der Leiden, Beginn der Herrlichkeit, das dachte ich, wie schade, dass sie nicht 154 gefangen haben. Ne? Während der nicht traurig darüber war und weiterlesen, siehe da, der 154. Den ich vermisst habe, den hat der Herr schon als Erstling bereitet. Ganz wunderbar. Und jetzt kommt ja die Rede. Petrus, Herr, wenn dich alle verlassen, nicht? Ich auf keinen Fall. Ich gehe mit dir ins Gefängnis, bin bereit, mit dir zu sterben. Und Jesus antwortet, wahrlich, bevor der Herr, der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und so geschah es, litt an dem Kohlenfeuer. Ne? Können wir uns den Petrus vorstellen? Sieht, dass er sich wieder konfrontiert mit einem Kohlenfeuer. Ne? Das hat da drin bei Petrus heißer gebrannt als das Kohlenfeuer selber. Ne? Oh, Kohlenfeuer. Kohlenfeuer, wo ich ihn mit Fluch verleugnet habe. Jetzt daher am Kohlenfeuer Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Noch einmal, hast du mich lieb? Jawohl. Und jetzt sagt nein, zuerst sagt Jesus, liebst du mich? Das schönste Wort. Du weißt, dass ich antwortete er zweimal ja. Und jetzt geht Jesus eine Stufe tiefer. Und jetzt handelt es sich nur noch um Freundesliebe. Liebst du mich als Freund? Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jetzt, Jesus, weide meine Lämmer. Ne? Also anstatt abkommandiert, ne? Und der Fischerzunft abkommandiert wohl, ne? Als Hirte, weide meine Lämmer. So. Wunderbarer Zusammenhang, Kohlenfeuer hier, negativ, Kohlenfeuer hier. Wunderbar, die Feuerglut der Liebe Gottes. So, die Sünde einfach wegschmilzt, wegbrennt. Simon Petrus aber stand und wärmte sich, 25. Da sprachen sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, da sah ich dich nicht im Garten. Ne? Na, jetzt wird's unheimlich für den Petrus. Ne? Da leugnete Petrus wiederum und alsbald krähte der Hahn. Also wie spät ist es jetzt geworden? Morgens 3 Uhr. Morgens 3 Uhr. Was da alles gelitten worden ist. Es war die Nacht, die ganze Nacht vor der Nacht, wo dann Passa war am Abend, ne? Und er dann begraben worden ist. Es ist morgens 3 Uhr. Was geschieht jetzt? Sie führen nun Jesus von Kaiaphas, dem hohen Priester, in das Prätorium. Es war aber früh morgens. Aha. Jetzt ist Zeit von Sonnenaufgang. Jetzt fragen Sie gleich den Prätorium, ist das Richthaus von Pilatus jetzt, dem Römer. Und sie, die Juden, gingen nicht hinein in das Prätorium, auf dass sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passa echten essen möchten. Da sieht man, zu was, entschuldigt, das Gesetz fähig ist. Nicht? Als Fanatiker für das Gesetz, nicht? Kann man genau den Buchstaben des Gesetzes beachten, ja, und gleichzeitig den Heiligen Gottes hassen und schreien, kreuzige ihn. Beides sehr gut möglich. Also Eifer für das Gesetz, eigenartige Sache. Wir wissen ja, was ich meine jetzt. Zehntausende der Juden waren gläubig an den Herrn Jesus geworden, samt den Zwölfen. Und alle waren Eifer für das Gesetz, Katastrophe. Man darf es kaum sagen, aber vor Gott ist es so. Ich fahre dann nur weiter und sage, warum hat Gott Jerusalem zerstören lassen, grauenhaft, und den Tempel? Wo Tausende, ja Zehntausende der Juden gläubig waren an den Herrn Jesus. Währenddem er mit in Sodom und Gomorra geschont hätte, wenn nur 10 Gerechte dort gewesen wären, hätte er geschont. Und Jerusalem, die vielgeliebte Stadt, lässt er auf die grauenhafteste Weise zerstören, den Tempel. Und die Juden unter alle Nationen gefangen wegführen. Gott hat den gleichen teuren Preis bezahlt, nicht nur um uns zu erlösen von der Macht des Todes und der Finsternis, jedes Fluches, sondern auch um uns, hat uns losgekauft vom Gesetz. Losgekauft vom Gesetz. Und jetzt sind wir Eifer für das Gesetz. Da machen wir ja diesen Loskaufpreis, was das Gesetz betrifft, ungültig, nicht? Verächtlich. Verleugnen. Ist so unglaublich. Aber Gott weiß besser als wir. Und die Juden, die Gesetzestreuen, auch weiß Gott besser als alle, dass den Söhnen Israels und den Juden und Leviten vorab das Gesetz fast vom Mutterleibe in Fleisch und Blut eingeimpft worden ist. Ja. Deshalb hat er so Geduld und Langmut mit ihnen. 40 Jahre wartet er dann noch. Also, hier zurück. Jetzt kommt er ins Prätorium. Jetzt kommt er vor die Hoheit der Römer. Frühmorgens. Sie gehen nicht hinein, als gesetzestreue Juden, sonst hätten sie nicht Passa essen können, wären sie unrein gewesen. Jetzt erscheint Pilatus. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus. Ja. Hat also ihre Gesetzestreue anerkannt. Sie sagen können, bitte, wenn ihr von mir etwas wollt, kommt rein. Sonst lehne ich alles ab. Nein. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringet ihr wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. So. Ist das eine Antwort auf die Frage des Pilatus? Nein, keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz? Jetzt hätten sie frei verfügen können. Also, Pilatus hat aufgrund dieser sonderbaren Antwort, die keine ist, ne, schon was gewusst. Die Sache ist faul. Das geht jetzt durch alle weiteren Hin und Her Reden und die ganze Haltung der Juden und des Pilatus hervor. Da Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmet ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemand zu töten. Auf dass das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, andeutend, welches Todes er sterben sollte. Schlagen wir da mal auf Matthäus 20, Vers 19. Matthäus 20, Vers 19. Vielleicht 17 bis 19. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger auf dem Wege besonders zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen, und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tage wird er auferstehen. Also hat Jesus ganz klar gewusst. So, nun hat er hier nur noch die Hauptpunkte kurz für die Jünger ausgesprochen. Also, auch dass das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, ne? Das ist, sind die Worte, welches Todes er sterben sollte. 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesum und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst, oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Warum stellt Jesus diese Frage?
Er vermutet vielleicht. Die Juden
haben
es ihm gesagt.
Mir scheint, das ist eine psychologische Frage Jesu. Stellt den Pilatus jetzt mit dieser Frage vor sich hin, ne? Sagst du das von dir selbst? Jetzt musste sich Pilatus, war ein gescheiter Kopf, ne, prüfen halt. Und ich bin überzeugt, das hat er von sich selbst gesagt. Ne? Als wie der hohe Priester, der hat Worte ausgesprochen, einfach weil es jetzt um die Dinge geht. Ne? Dass Pilatus selbst erschrocken, erstaunt ist. Wie kann er mich das fragen? Ne? Denn Jesus wusste, wie es war. Ne? Ob er selber oder von anderen. Hätte es von anderen gehört, wird Jesus kaum gefragt haben. Ne? Ihn vor diese persönliche Frage gestellt. Sagst du das von dir selbst? Ne? Dann ist Pilatus zum ersten Mal erschrocken, habe ich den Eindruck. Wir werden es gleich noch sehen. Sagst du dies von dir selbst, oder haben die anderen von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Aha, was heißt das? Ich habe doch keinen Umgang mit den Juden. Aha, also, ne? Ja. Da war Pilatus erschrocken im Moment. Ne? Wieso weiß der, dass das jetzt ganz von mir selber kommt? Ne? Einfach die Erscheinung dieses einen Menschen, dieses Juden, ne? Hat den Pilatus die Strahlkraft Jesu als Heiliger Gottes hat den Pilatus so überwältigt, nicht? Du bist der König der Juden, was, ne? der hat was gemerkt, nicht? Also der Heide, nicht? Der Vertreter der Römer, ne? Pilatus ging nun wieder so: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Also jetzt geht er gleich von diesem persönlichen den persönlichen Herzensbewegungen weg und kommt auf die Sache zurück, um es so zu sagen. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Noch einmal, Frage des Pilatus: Bist du der König der Juden? Jesus antwortet: Sagst du dies von dir selbst, oder haben dir andere von mir gesagt? Bin ich etwa Jude? Deine Nation und die Priester haben sich mir überliefert, einfach so. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jetzt geht Jesus, kehrt auf seine Frage zurück. Ne? Warum fragst du, was kommt dir in den Sinn, mich zu fragen, bist du ein König der Juden? Ne? So. Und jetzt sagt er: Was hast du getan? Was gehabt? Du musst es bekennen vor mir. Ne? Am besten. Jesus geht gar nicht auf die Frage ein, sondern sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus, du hast richtig erkannt, ich bin ein König. Und ich bin der König der Juden, aber nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und was heißt das? Von diesem Kosmos, von diesem Weltall. Ja, wem gehört denn dieses Weltall? Verwaltungsmäßig, ja, dem Satan, nicht? Ja. Dem Satan. Und den Gott und den Fürsten, ne? Den Gott mit diesen Ehren, höchsten Ehrentiteln heute noch ehrt. Satan ist der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Und zwar nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Weltall. Er sagt ja zu Jesus bei der Versuchung, ne? Führt ihn auf einen schönen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche des Weltalls und sagt: Das alles ist mir übergeben und ich verleihe es an wen ich will. Du brauchst nur von mir niederzufallen und mich anzubeten und das ist alles dein. So. Jesus anerkannt sagt: Wiederum steht geschrieben, du sollst nur Gott, deinen Herrn, anbeten, sonst niemand. Die Stellung Jesu. Und jetzt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Gewaltig. Ja. Jetzt wird es dem Pilatus immer unheimlicher. Ne? Was spricht der für Worte? Ne? Dabei muss ich Pilatus sagen, ich bin ja selber schuld. Ich habe ja gefragt, bist du ein König der Juden? Und in den Worten Jesu ist für den Pilatus wieder eine Erleichterung, wenn Jesus sagt: Jawohl, ich bin ein König der Juden, aber nicht von dieser Welt, nicht von dieser Schöpfung. Dann würden meine Knechte gekämpft haben. Und jetzt bleibt es dabei, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Das ist ein Sprachgebrauch, um das zu bestätigen. Und zwar, du sagst es, das heißt, ich gebe mir gar keine Mühe, nicht? Sondern, das, wie du gefragt hast, bist du der Judenkönig? Nicht? So, du hast ja angefangen. Nicht? Und jetzt sagst du wieder, ich sei ein König. Nicht? Das heißt, mit anderen Worten, ich, Jesus, brauche mir gar keine Mühe zu geben. Das weißt du ja schon, in deinem Innersten. Nicht? Meine Gegenwart genügt. Nicht? Du hast klar gesehen, also ich darf das so umschreiben. Nicht? Also bist du ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Du sagst es. Ich betone, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt. Dann wieder in die ganze Schöpfung, ins Weltall gekommen, auf das ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und wenn man denkt, wie die Güte Gottes, jetzt durch die Person Jesu, mit dem Vertreter des damaligen Weltreichs der Römer, was da für Worte gewechselt werden. Ganz gewaltig. Und dann eben die Majestät und die Strahlkraft Jesu. Also, Jesus, Jerusalem, Jude. Pilatus, Rom, römisches Weltreich. Da haben wir den Vertreter des Reiches Gottes überhaupt. Und den Vertreter des Weltreiches überhaupt. Die beiden Vertreter stehen einander da gegenüber. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Pilatus hat nicht nur gehört, sondern gemerkt schon. Genau innerlich das erkannt. Mehr oder weniger bewusst natürlich. Pilatus spricht zu ihm das bekannte Wort. Was ist Wahrheit? Also, da hat er ehrlich herausgeplaudert. Also, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er, Pilatus, wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld, absolut keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Na klar. Also Pilatus, für den gibt es gar nichts anderes als dieser Mensch, das ist der König der Juden. Und zwar nicht von dieser Welt. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wiederum alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Barabbas mit Papa war Sohn des Vaters oder des Väterens. Er hat den Namen, war ein Räuber. 19. Da nahm nun Pilatus Jesum und ließ ihn geißeln. In einem anderen Evangelium hat er dann den Juden eben noch gesagt, also ich will ihn jetzt züchtigen, um euch entgegenzukommen und freireden. So. Nicht, weil er das selber wollte, sondern um die zum Schweigen zu bringen. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Und jetzt denken wir zurück an was für einem Olivenbaum wachsenden Dornen. Am Dornbusch.
Bitte Kassette wenden.
Für einem Olivenbaum wachsenden Dornen. Am Dornbusch. Wo ist Gott dem Mose am Sinai zuerst erschienen? In welcher Gestalt? Also durch einen Engel. Ne? Brennenden Dornbusch. Ne? Der brannte lichterloh und verbrannte nicht. Ne? Da kam die Stimme des Herrn aus dem brennenden Dornbusch. Ne? Dornen und Distel sind ja was? Ne? Ja. Eine Auswirkung des Fluches, nicht? Dein Acker wird hinfort, nicht, nach dem Fall Adams und Evas, nicht, dein Acker wird dir hinfort Dornen und Disteln bringen. Also Fluch. Nicht. Und währenddem der Ölbaum Israel darstellt, gottesfürchtig, Gott wohlgefällig, in Christo, und der Feigenbaum Juda besonders, stellt der Dornbusch Israel in seiner Widerspenstigkeit und in seiner fluchwürdigen Einstellung da, das ist der Dornbusch. So. Und das geht so weit, dass als Abraham den Beweis geliefert hat, zu glauben, auch wenn er seinen den Sohn der Verheißung jetzt schlachten sollte, dass Gott ihn ohne weiteres wieder lebendig machen werde, denn an ihm, dem Sohn der Verheißung, hingen ja alle Erfüllungen der Verheißungen ab. Und der Engel ihm zurief, tue dem Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Und das finden wir dann. Und Abraham wandte sich um und fand einen Witter, der sich mit seinen Hörnern in einem Dornbusch verfangen hatte. Wer ist das? Der Witter ist das männliche Lamm, das ja am Passa, als Passalamm geschlachtet wird. Ne? Und die Hörner sind die ausstrahlende Kraft des Betreffenden. Ne? Und das ist die Kraft der Liebe. Ne? Da hat sich also die Liebe Christi, ne? Das ist der Witter, das männliche Lamm. In seiner Liebe hat sich Jesus als Schlachtschaf, als Schlachtwitter, männliches Lamm, verfangen in dem widerspenstigen, halsstarrigen, hartnäckigen Volk Israel. So ist er mit Israel verbunden, nicht? Also in dem Ersatz für Isaac, nicht? Wie es das erste Mal erscheint in der Sonntagsschule, nicht? Ist da wiederum die Opferbereitschaft und die ganze verborgene Herzenshaltung Jesu wieder im Alten Testament auf wunderbare Weise vor unseren Augen dargestellt, als es im Neuen Testament möglich ist. Ne? Ergreifend wunderbar. Ne? Sah einen Witter, der hatte sich im Dornbusch mit seinen Hörnern verfangen. Er kommt nicht raus. Ne? Die Liebe Christi kommt nicht, auch dann nicht aus seiner Liebe zu Israel heraus, nicht? Die könnte noch siebenmal halsstarriger und noch siebenmal sündiger und reißt das alles sein, umso mehr verfängt er sich darin. Nicht? Und der wird dann geopfert. Ja. Also, Dornbusch, ja. Und jetzt denken wir noch an jene Stelle im Buche Hiob. Von dem und der Klageschrift, die seine Feinde geschrieben haben, bei hier. Wo haben wir das? Ja, Kapitel 31, Vers 35. Oh, dass ich einen hätte, der auf mich hörte. Klage des Hiob. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antwortete mir. Und die Klageschrift, welche meine Gegner geschrieben. Würde ich sie nicht auf meiner Schulter tragen, sie mir umbinden als Krone? Bitte. Was für eine Krone? Dornenkrone. Und die Klageschrift? Jesus von Nazareth, der König der Juden, am Kreuz. Und die hat er, Klageschrift, am Kreuz auf seiner Schulter getragen, hinaus nach Golgatha. Sie mir umbinden als Krone. Ich würde ihm, Gott, kundtun, die Zahl meiner Schritte, würde ihm nahen wie ein Fürst. Wunderbar. Dann weiter. Warfen ihm ein Purpurkleid um. Das Wort hier, Purpur, ist das hebräische Karmesin. Und das heißt, wenn deine Sünde blutrot wäre wie Karmesin, weißer als Schnee soll sie werden. So. Karmesin, die Sünde. Jetzt werfen sie ihm ein Purpurkleid um. Das heißt, jetzt stellen sie genau das dar, was Gott in seiner unausforschlichen Weisheit seiner Liebe beschlossen hat, dass der heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste, nicht? Der wusste nicht mal, was Sünde ist,
bereit war, sich zur Sünde der ganzen Welt machen zu lassen, dass alle Flüche und Forderungen des Gesetzes sich alle endgültig an ihm entladen konnten und alle anderen frei ausgehen können. Warfen sie ihm ein Purpurkleid um und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Backenstreiche. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, auf dass ihr wisset, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jetzt wird es ganz ergreifen. Ne? Also Pilatus, der ist innerlich schon überwältigt. Nicht? Der weiß sich nicht mehr zu helfen. Jetzt hat er das geschehen lassen, dass sie den Herrn Jesus so schmähen, nicht? Und so entstellen, nicht? Jetzt hofft er was, der Pilatus? Was hofft er? Warum führt er ihn jetzt in dieser unheimlichen Aufmachung da hinaus? Ja, jetzt müssen die, Herr Balsam, die herzlosen Juden, jetzt müssen sie doch Erbarmen haben, nicht? Ja, wenn sie einen Menschen sehen, nicht so. Ja. Also das dürfte reichen, hat er gedacht. Ne? Dürfte reichen. Nein, reicht bei den Juden noch nicht. Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, auf dass ihr wisset, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jetzt in diesem Zustand. Das heißt also, ihr habt mich jetzt gezwungen, ihn so zu misshandeln zu lassen, nicht? So, um euch entgegenzukommen. Aber das dürfte jetzt reichen. Das war bei ihm die Situation. Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurkleid tragend. Er stellt sich jetzt als den Witter dar, ne, der aus seiner Liebe zu diesen Juden, die ihn so jetzt behandeln, misshandeln, ne, da kommt er nicht los in seiner Liebe. Und er spricht zu ihnen jetzt das gewaltige Wort des Pilatus, nicht wie Luther sagt, schreibt: Seht, welch ein Mensch, das ist natürlich auch gut, nicht? Wiedergegeben, aber heißt einfach, seht der Mensch. Das heißt, so sollte der Mensch sein. Das wäre, das ist der Mensch. Seht der Mensch. Und jetzt siehe da, sagt das Gesetz, der Mensch, der alle diese Gebote, nicht, vom Sinai, bis aufs letzte Jota hält, der hat das Recht auf unendliches Leben. Ja. Zum Glück hat Gott nicht gestattet, dass in dem Gesetz formuliert wird, alle die Menschen, nicht, die das jetzt halten, alles, die alles halten, was geschrieben steht. Nicht? Bitte, immer wieder wird betont, alles zu halten. Denn Jakobus schreibt: Wenn ich alles halte, was das Gesetz fordert, und strauche nur in einem Punkt, dann bin ich der ganze Schuldige. Ne? So. Und es heißt, sagt das Gesetz, der Mensch, ne, der alles hält. Und jetzt sagt Pilatus von seinem römischen Richtstuhl: Seht der Mensch. Ne? Das ist der einzige, der Mensch, den keiner, auch kein Jota, vom Gesetz nachweisen konnte, oder nur gestrauchen, ne, in einem der Satzung. Sondern er hat ja die Satzungen des Gesetzes noch aufgewertet, nicht? Ja, ne? Noch strenger genommen. Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurkleid tragend. Und er spricht zu ihnen: Seht der Mensch. Siehe der Mensch. Griechisch. Ho Anthropos. Als sie nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn. Also Misserfolg für den Pilatus. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. So. Also, wer ist der Erste? Nein. Das ist der Zweite. Wer ist der zweite Mensch im Neuen Testament, der diesen Jesus von Nazareth als unschuldig bezeugt vor einer tobenden Volksmenge? Ne? Ja, der Vertreter von Rom. Wer war der Erste? Bitte nicht erschrecken. Ausgerechnet Judas. Der war ja schon hingegangen zu den hohen Priestern, hat gefragt, was gebt ihr mir? Ne? Wenn ich ihn euch überliefere. Und als er die 30 Silberlinge hatte und sah, was geschah, ne? Bereute es ihn, ging und wollte die Silberlinge zurückgeben. Ja, und was sagt er? Nehmt diese sofort zurück, denn ich habe, Judas, an die hohen Priester, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Also der erste Zeuge, unschuldiges Blut, ist noch mehr, ne? Seele. Und Pilatus finde keine Schuld an ihm. Der Judas und der Pilatus. Die Juden antworteten ihm jetzt, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben. Daniel 6, Vers 16. Da wurde der König, als er die Sache hörte, sehr betrübt. Ja, es müsste Daniel in die Löwengrube. Und er sann darauf, Daniel zu retten. Ja, genau wie Pilatus hier, den Herrn Jesus. Ne? Und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. So. Ihr sollt den ans Holz gehängten spätestens beim Untergang der Sonne herunterholen und begraben oder mit Steinen bedecken. Auch hier. Suchte bis zum Untergang der Sonne eine Lösung. Ihn zu befreien. Vers 16. Da liefen jene Männer eilig zum König und sprachen zum König, jetzt kommt das Wort. Wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Ah. Da ist die Rede von einem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Ja. Jetzt sagen da die Schriftgelehrten dieses Gesetzes, wisse, o König, du weißt da ganz genau, da gibt's keine Lösung. Und ich sehe, was hier bei Daniel die Meder und Perser sind und ihr Gesetz, das sind geistlicherweise die heiligen Engel, die das Gesetz vom Sinai angeordnet haben. Das noch unwiderruflicher ist. Nicht? Und so wie Daniel wegen dem Gesetz der Meder und Perser unwiderruflich in die Löwengrube muss, so musste Jesus Christus durch das höhere Gesetz der Meder und Perser nicht? In die noch größere Löwengrube. Nicht? Satan ist der einbrüllende Löwe, ne? Sucht den er verschlingen, der die Gewalt des Todes hatte. Zurück zu Johannes 19. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz oder unserem Gesetz muss er sterben. Interessant, wie Jesus sich ja immer wieder, wenn er auf das Gesetz, unter das er sich gestellt hat, freiwillig, ne? Immer wieder spricht, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Dem gegenüber erwähnt er, meine Gebote sind nicht schwer. Dem zu glauben, der mich gesandt hat, ist das eine meiner Gebote. Und das zweite, und dass ihr einander liebet, ist das zweite. Das sind meine Gebote. Genügend. Das heißt Gott und den Nächsten. Sehr einfach. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Aha. Jetzt haben wir es ja schriftlich aus dem Munde seiner Gegner, nicht? Und unsere freisinnigen Theologen, die sagen, ja, das haben die Jünger aus ihm gemacht, den Sohn Gottes. Nein, seine Gegner sind da Zeugen, ja, dass er das bezahlt hat, immer wieder. Als nun Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Das merken wir, ne? Jedes Wort Jesu und alles. Im König, aber nicht von dieser Welt, nicht von diesem, von dieser Schöpfung. Und jetzt kommen die Gegner und klagen ihn an, weil er sich selbst zum Sohn Gottes erklärt. Das merkt man jetzt unheimlich für Pilatus. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium. So, und jetzt machen wir Halt und denken an was noch, was in einem anderen Evangelium noch dazukommt. Da sandte seine Frau des Pilatus nicht durch eine Magd und ließ ihm sagen, du, wegen diesem Menschen habe ich heute Nacht unheimlich schwere Träume gehabt. Und was macht dann Pilatus noch? Also wenn den Herrn Jesus ihnen übergibt, ihnen überliefert. Ne? Spricht er ein Wort aus, das in einem Psalm Davids auf den Messias steht. Ne? Geschrieben steht, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ne? Nehmt ihr ihn. Ne? Ja. Jetzt ging er wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, wo bist du her? Wo bist du her? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Mit mir? Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich loszugeben und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortet, du hättest keinerlei Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich überliefert hat, größere Sünde als du, ist gemeint. Ne? Wer ist da gemeint? Ne? Das ist Judas. Ne? Darum hat der mich überliefert hat, größere Sünde. Größere Sünde. Von da an suchte Pilatus, ihm loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht? Wir merken ja da, wie die Juden in einer Weise fähig sind, nicht? Den Pilatus schachmatt zu setzen, nicht? Ja, wie ist das möglich? Jesus hat ihnen gesagt, eines Tages sagen ihnen die Juden, du, wir sind Abrahams, wir haben Abraham zum Vater. Wer dein Vater ist, weiß man ja nicht so recht, ne? Also. Da antwortet ihnen Jesus, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert, gemeint. Ne? Also ganz deutliche Rede. Und hier, denn was man von Judas liest, persönlich, da ist er nur die persönliche Modellvorführung für ganz Juda, für alle Juden. Ja. Denn Judas Iskariot, Hebräisch, Ich heißt
Mann.
Mann und K, einfach der Buchstabe K, K wie und Ariot, Mehrzahl von Löwen. Ein Mann wie die Löwen heißt Iskariot. Ganz klar. Ja, wer sind denn die Löwen? Ah ja, Juda ist ein Löwe. Eine Löwin, ein junger Löwe, die ganze Löwenfamilie. Alles, bitte. Wer ist denn der Stammvater des Judas? Wie heißt denn der? Der heißt im Neuen Testament genau auch Judas. Es war Juda, einer der Söhne Jakobs. Wenn der Stammvater Juda, Hebräisch, im Neuen Testament erwähnt wird, dann heißt er auch Judas, genau wie Judas, nicht Juda. Und zwar im Infinitiv, nicht also Genitiv des Judas. Ne? Eigenartig. Ne? Und der Stammvater hat gesagt auf Josef, Brüder, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir denn, ne? Kommen die Händler, haben wir noch einen Gewinn. Ne? Und der arme Judas, ne? Der letzte Nachkomme in dem Fall, ne? War silberliebend. Das war dem seine Schwäche. Ne? Und die Silberliebe, die Geldliebe, Deutsch, ist eine Wurzel allen Übels. Nicht? Natürlich, außer Judas, ist natürlich kein Mensch silberliebend. Nicht? Sonst kein einziger. Nicht? Ihr habt mich verstanden. Ja. Wer wagt, einen Stein aufzuheben gegen Judas, den Stammvater oder seinen jüngsten Sohn, nicht? Der verflucht sich selbst. Womit du den anderen verurteilst, verdammst du dich selber. Denn bei dir sieht es da drin genauso aus, nur ist beim anderen offenbar geworden und bei dir noch nicht. Aha. Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers freundlich. Jeder, der sich selbst zum König macht, spricht wieder dein Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesum hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Setzte er sich auf den Richterstuhl. Jetzt Achtung, wie heißt das Wort im griechischen Text hier, Richterstuhl? Bema. Bema. Und wir alle werden einmal erscheinen, nicht? Gleich im Augenblick der Entrückung vor dem Bema Christi. Nicht? Jetzt ist es wohl so, dass die Griechen bei den Olympischen Spielen, ne, die Richtertribüne hieß auch Bema, ne, also ein Bruder Heller übersetzte oder uns sagte, wir kommen nach der Entrückung vor die Preisrichterbühne Christi. Ist das nicht falsch? Ne? Aber hier sehen wir, das gleiche Wort Bema ist hier unheimliche Richterstuhl. Ist also beides da. Aber das heißt jetzt, wir brauchen keine Angst zu haben. Ne? Dann setzt er jetzt auf diese Worte. Jetzt weiß Pilatus, jetzt muss ich mich entscheiden. Steinpflaster. Hebräisch Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war ja früh morgens, als sie ihn vor Pilatus führten. Und etwas, was Johannes wieder gar nicht erwähnt, was hat Pilatus sich noch geleistet, um nochmal Zeit zu gewinnen? Er sandte Jesus noch zu Herodes. Herodes möchte noch sein Urteil geben. Also, was unser wunderbarer Herr in diesen letzten Stunden. Und das Ganze heißt, Vater, die Stunde ist gekommen. Dabei waren jetzt einige Tage zuerst und jetzt noch zwei Tage und ein Tag, eine ganze Nacht. Dann noch der letzte Tag. Rüsttag des Passa. Jetzt haben sie, es kommt ja das, in den Sinn, nach dem Gesetz mussten die Juden, also Israel, also Passa feiern oder das Lamm, Passalamm schlachten, 14 Tage ab Neumond, also bei Vollmond, haben wir gelernt, klar. Ne? Aber 4 Tage vorher mussten sie die Passalämmer bereitstellen, absondern. Ne? Jetzt haben wir es, ne? Das war die letzte Stunde, Jesu. Ne? Vater, die Stunde ist gekommen. Einige Tage habe ich immer gesagt, jetzt haben wir es. Genau nach dem Gesetz, 4 Tage vor Passa. begangen ist. Und zwar hat sie geschrien, Hosianna, den Sohn Davids. Ja. War ist da das Passa? Um die sechste Stunde. Und zwar morgens 6 Uhr. Und er spricht zu den Juden, siehe, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen. Also, ich bin fast versucht zu sagen, entschuldigt, Pilatus ist jetzt im guten Sinn direkt überzeugt, ich wollte sagen, besessen. Das ist der König der Juden. Großartig, einmalig, so sollte der Mensch sein. Und bitte, als Paulus zum letzten Mal nach Jerusalem kommt, ne, und immer wieder, ne, hätten ihn die Gesetzesfanatiker zerrissen, wenn nicht, wenn man sagen, wenn nicht Rom, nicht, die Kriegsleute Rom oder die Hauptleute Roms ihn aus der Meute heraus gesichert hätten. Ne. Also die Römer konnten von Schutzhaft reden, ne. Ja, nicht wie Hitler, ne, die Juden in Schutzhaft genommen hat. Ne. Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Oh, also, das ist schon das Maximum ihrer Heuchelei. Ihr Heuchler, ihr Heuchler. Dabei haben sie gefragt, ist das recht, dass man diesem Kaiser, diesem unbeschnittenen Heiden überhaupt noch was gibt, ne? Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Aha. Da nun überlieferte er ihm denselben, auf dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesum hin und führten ihn fort. Sein Kreuz tragen, würde ich die Klageschrift nicht auf meiner Schulter tragen, ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Das gleiche wie Schädelstätte. Und das hebräische Wort Golgatha ist abgeleitet von Gilgal. Gilgal heißt Abwälzung der Schande. Das war nachdem Israel nach 40 Jahren Wüstenwanderung den Jordan überquert hatten, hat der Josua die erste Lagerordnung, also westlich vom Jordan, in Gilgal eingerichtet. Und da musste das ganze männliche Volk beschnitten werden, denn in der Wüste hatten sie das nicht gemacht. Und jetzt wurde diesem Ort der erste Name Gilgal gegeben, nämlich Abwälzung der Schande Ägyptens, heißt es damit. Und Golgatha ist Abwälzung der Schande. Das heißt, Abwälzung der Schande einer ganzen in Gottlosigkeit verstrickten Welt, ne, auf ein Lamm, auf einen Menschen. Abwälzung der Schande. Das ist Golgatha. Schädelstätte. Wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite. Jesum aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt Jerusalem. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Römisch, heißt es im Griechischen. Natürlich, Lateinisch wird heute, sagt man nicht, er spricht Römisch oder auf den Hochschulen, sondern Lateinisch. Ne? Ist aber ursprünglich Römisch. Das heißt im Griechischen Hebraisti, Hellenisti und Romaisti. Ja. Wunderbar, wunderbar. Erstens, Hebräisch, Römisch, also Lateinisch, und Griechisch ist der Dreiklang der modernsten wissenschaftlichen Weltsprache. Bitte. Wie heißt der botanische Name zum Beispiel der Birke? Christlich. Der Vorname ist hebräisch und der Familienname ist lateinisch. Betula alba. Das heißt weiße Jungfrau. Betula alba. Also hier haben wir hebräisch und lateinisch. Dann die meisten sind griechischer Herkunft oder hebräischer oder lateinischer Herkunft. Und ausgerechnet diese drei Hauptsprachteile der modernsten Wissenschaft, ja, hat Gott mit ans Kreuz nageln lassen. Nicht? Ja. Da sie sich für weise hielten, nicht? Sind sie zu Narren geworden. Und für uns ist, für die Griechen ist das Wort vom Kreuz eine Torheit, für die weisen Griechen und für die frommen Juden ein Ärgernis. Nicht? Für uns aber, die wir glauben, ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. Nicht? Und so weiter. Und da ist mir heute noch eine kleine Sache wichtig. Mehr oder weniger haben wir alle gehört, dass auf der Langensteinbacher Höhe vielleicht seit einem Jahr oder gut einem Jahr noch Bemühungen im Gang sind von einer Gruppe, und schon weit gediehen, ein neues Testament in der jetzigen Ivrit-Sprache herauszugeben, das nicht aus dem griechischen Neuen Testament übersetzt worden ist, sondern aus dem aramäischen Neuen Testament, also vom Osten herkommend. Warum? Weil die orthodoxen Juden und auch die christusgläubig gewordenen Juden Mühe haben, hellenistische Weisheit, also griechische Weisheit und Kunst und weiß was alles, überhaupt anzunehmen. Denn zur Zeit der Makkabäer oder zur Zeit des Antiochus Epiphanes, ne, der hat ja als Grieche es verstanden, gerade vornehme Juden dass vornehme Juden seinem Einfluss erlagen, indem er ihnen die griechische Freiheit, die griechische Wissenschaft, die griechische Menschenkultur und wie heißt das da so schön, die Humanität der Griechen und weiß was alles und die Olympiaden, nicht, und alles das, nicht, hat denen eingeleuchtet und deshalb ist das den gesetzestreuen Juden seit damals und weiterhin ein Gräuel, nicht, alles was von den Griechen kommt, nicht. Und wir haben ja im Neuen Testament einige Stellen, wo wir lesen, da kamen etliche Hellenen oder Hellenisten, nicht, Griechen, nicht, die wollten Jesus sehen oder und so weiter. Also, und jetzt sind da, glaube ich, ein oder zwei oder drei dieser Gruppe von Brüdern, die heben jetzt das Aramäische auf einmal so auf den Thron, ne? Und zum Glück merken andere, also die meisten der Brüder, halt, da ist etwas im Gang, nicht? Da, wo wir uns sorgfältig in Reservestellung halten müssen, sogar ablehnend einstellen müssen, indem auf sogar einer ging so weit zu sagen, ja, das Griechische, das ist so eine Sache und so, also das Aramäische viel sauber, nicht? Stellt euch so vor, ne? Also, ne? Da hat es Gott und dem Heiligen Geist gefallen, 2000 Jahre lang die Glieder des Leibes Christi vom Griechischen her, ne, zu bringen, über das Griechische. Und Gott hat ja durch Alexander den Großen 300 Jahre vorher, ne, den Weltsieg gegeben, zum Weltherrscher werden lassen, damit schon damals die Grundlage gelegt worden war, dass die griechische Sprache zur Weltsprache, Militärsprache, Wissenschaftssprache und Handelssprache geworden ist. Ne? Sodass die Juden in der Zerstreuung gar nicht mehr Hebräisch konnten, sondern nur noch Griechisch. Und deshalb haben dann gesetzestreue Schriftgelehrte das Alte Testament ins Griechische übertragen, schon die sogenannte Septuaginta. Ne? Da ist die Übertragung vom Alten Testament ins Neue. So. Und jetzt dann sage ich hier, liebe Brüder, da steht am Kreuz erstens Hebräisch. Ist das göttliche Offenbarungssprache? Ohne Zweifel. Griechisch. Ist das göttliche Offenbarungssprache? Ohne Zweifel. Neues Testament. Drittens Lateinisch, Römisch. Also Rom. Bitte, es beginnt, als Augustus römischer Kaiser war, war die Zeit erfüllt, dass Gott seinen Sohn sandte zur Erlösung der Welt. Und die letzte Station des Apostels, des Paulus, nicht? Des auserwählten Rüstzeuges für euch die Nationen, für die Glieder des Leibes des Christus, war wo? Letzte Station. In Rom, nach dem Bericht der Schrift. Und Gott ließ ihm sagen, als bei dem Schiffuntergang, der drohte da die 14 Tage und 14 Nächte im Mittelmeer, du musst noch, sei guten Mutes, du musst noch vor den Kaiser, damals Nero, Kaiser gestellt werden. So. Also in Rom. Und da hat Gott die Weise gestellt, bei Paulus in Rom, hinfort wende ich mich zu den Nationen, ihr lehnt diese Botschaft ab, sie werden hören. Das ist die letzte Weise in Rom gestellt, also Hebräisch, Gottes Offenbarungssprache, würdig am Kreuz, zweitens Griechisch, drittens Lateinisch, Römisch und nicht Aramäisch, bitte, nicht Aramäisch. Also, jetzt steht da, auf Hebräisch, Griechisch und Römisch. Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Eigenartig. Hat Pilatus diesem Judenkönig noch die Ehre gegeben. Also die Hebräisch, die Sprache der Juden. Griechisch. Weltsprache schon, ne? Die Griechen waren ja vor den Römern bei der Weltmacht. Und seine eigene Sprache. Weltmacht Rom. Jesus von Nazareth, König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Griechisch und Römisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Wunderbar die Antwort des Pilatus. Ich lese das jetzt griechisch. Ho gegrapta, ne, gegrapha, gegrapha. Was geschrieben? Geschrieben. Nur noch das Ich ist auch noch dabei im Griechen. Also, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Punkt. So. Dann kommen ja die wunderbaren Dinge da mit Josef von Arimathea und Nikodemus. Aber dieses letzte Wort des Pilatus, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Jetzt dürfen wir uns freuen, wenn dieser römische Prokurator Pilatus in dieser Monumentalität, in dieser kurzen, in dem Stenogrammstil sich ausdrückenden Wort Ho gegrapha, Gekrafa sich ausdrückt, dann dürfen wir uns freuen, dass unser Herr, unser Gott, einmal allen sagen wird, ob das sein Wort sei oder nicht, dann sagt er auch, was ich geschrieben habe, vom ersten Buchstaben Hebräisch bis zum letzten Neuen Testament in Griechen, das habe ich geschrieben, meine Herren. Und jetzt sagen wir Halleluja, Amen.